ausgeflogen heute, einige fliegen sogar nach Israel heute. Auch das gehört dazu. Also einige kommen zurück und andere fliegen. Wir sind Zugvögel. Mein Thema heute ist Sehnsucht, ein Schlüsselloch zum Himmel. Ich werde es nie vergessen, ich bin irgendwo hoch oben im Norden, in Norwegen, und nachts gehe ich schnell auf die Toilette noch von meinem Campingwagen und von meinem Campingplatz, und plötzlich ist so ein Loch im Himmel, Mitternachtssonne. Also die Wolken verdunkeln alles und plötzlich geht Licht auf. Und das hat mich so berührt. Mitten in der Dunkelheit geht die Sonne auf, mitten um Mitternacht. Plötzlich leuchtet alles. Also nicht, man muss nicht immer auf die Wolken schauen, sondern auf das Loch im Himmel. Ein Schlüsselloch. Und wir sahen seine Herrlichkeit, haben die Apostel gesagt. Und wir können es nicht mehr lassen. Wenn du das einmal erlebt hast, die Herrlichkeit Gottes, willst du nicht mehr zurück. Willst du immer weitermachen. Zuerst ein paar kleine Ankündigungen noch. Ich lade euch ganz herzlich ein für Mittwoch. Mittwoch wird das Thema sein, überleg dir, was du von Gott dir wünschst. Überleg dir einmal deine Gebetsanliegen. Du sollst nicht einfach beten. So ins Blaue hinein, so wie manche Leute in Urlaub fahren, wir fahren ins Blaue. Du sollst nicht ins Blaue beten, sondern du sollst ganz konkret deine Gebete formulieren. Was willst du von Gott? Und dann nicht nur, Herr, segne mich. Ja, wo soll er dich segnen? Schreib auf, wo er dich segnen soll, was bei dir passieren soll. Dann möchte ich noch für Freitag auch noch hinweisen, oder ja, Mittwoch, am Freitag wird das Thema sein, Gott braucht keine Babysitter. Leute, wir dürfen Gott nicht als kleinen Mann behandeln. Gott braucht keine Babysitter. Herr, mach das. Der weiß schon, ehe du was bittest, weiß er schon, was du brauchst. Also mach ihn nicht zum Babysitter. Oder Herr, pass auf den auf oder jenen auf. Gott passt schon auf. Dann am Samstag wird das Thema sein, Auswege aus den Schlingen des Teufels. Ich werde über Befreiung sprechen. Ich denke, das sind so viele Menschen heutzutage gefangen von negativen Denken, von Dämonen. Sie glauben, dass es Dämonen sind, aber das ist ihr falsche Einstellung, ihr falsches Denken, ihr falsches Ich. Sie sind da von einer falschen Meinung gefangen. Befreie dich aus den Schlingen Satans oder Auswege. Und nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, das Kreuz ist gegen jede menschliche Logik. Wir gehen auf Ostern zu, Karfreitag und so weiter, Garten Gethsemane. Das Kreuz ist gegen jede menschliche Logik. Also über das Kreuz werde ich sprechen, das ist unsere Kraft. Den einen ein Ärgernis, den anderen eine Torheit, uns aber die Kraft Gottes. Dann möchte ich noch ganz kurz hinweisen, wer noch Spendenbescheinigung braucht, der sollte beim Winfried hinten abholen und dann müssen wir nachher den Rest zuschicken, vorausgesetzt wir haben die Adressen. Ich habe noch ein Gebetsanliegen. Heute Morgen rief mich aus der Nähe von Bautzen eine Pastorenfrau an. Bitte bet für unsere Gemeinde. Unsere Gemeinde geht auseinander. Da ist der Teufel drin, da ist der Wurm drin und so weiter. Und ich habe gesagt, gut, wir werden beten. Wir werden an diese Geschwister denken. Lieber Heiland, berühre auch die Geschwister dort in der Bautzen, der Dresden, der Gegend. Herr Jesus, du baust deine Gemeinde, der Teufel wütet, aber du bist stärker, Herr. Und ich preise dich und ich lobe dich, dass du stärker bist als jede Macht der Finsternis. In Jesu Namen haben wir den Sieg. Halleluja, auch die Geschwister sollen den Sieg Jesu haben. In Jesu Namen. Amen. Der Teufel schläft nicht, Leute. Der macht Überstunden, weil es ja auf die Endzeit zugeht. Der weiß, er hat nur noch wenig Zeit und er versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, Kinder Gottes durcheinander zu bringen, Kinder Gottes zu verwirren, Kinder Gottes zu enttäuschen oder zu entmutigen. Das ist seine Waffe, Entmutigung. Aber lass dich nicht vom Teufel entmutigen. Der Herr ist Sieger. Halleluja. Sehnsucht. Darüber will ich hier sprechen. Jesus ist in diese Welt gekommen, um unsere Bedürfnisse zu decken. Weißt du, wir könnten den Himmel niemals erreichen, aber er kam zu uns und brachte uns den Himmel. Und deshalb, wer den Sohn Gottes hat, hat das ewige Leben. Ein paar grundsätzliche Sachen zuerst einmal zum Thema Sehnsucht. Jeder von uns wurde mit einer großen Vision, mit einer großen Berufung geboren. Glaubst du das? Jeder Einzelne hat eine große Berufung. Jeder Einzelne, sag, jeder Einzelne hat eine große Berufung. Wir sind von Gott mit einem Plan auf diese Welt gekommen. Du hast die Blaupause in dir. Und die musst jetzt nur noch entwickeln und entdecken. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind Diener Gottes. Wir sollen Gott dienen. Wir sollen Gottes Ebenbild sein. Wir sollen Gottes Mitarbeiter sein. Wir sollen Gott repräsentieren nach draußen, so dass wer euch sieht, sieht den Vater oder Jesus und den Heiligen Geist. Wenn wir uns wirklich richtig benehmen, richtig mit Gott leben, werden erkannt als Geliebte Gottes. Also wir sind mit einer Vision gekommen, um das Werk Gottes hier auf dieser Erde zu vollenden. Also du sagst ja, wer bin ich denn? Der Heiland sagte, ihr werdet noch Größeres tun als ich. Das ist Evangelium. Und ich will dir heute den Weg zeigen, wie du dein Leben glücklich, erfolgreich vollenden kannst. Und gestern habe ich gepredigt, wir führen ein Doppelleben. Wir leben hier und wir leben dort. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo lebe ich jetzt richtig. Lebe ich hier richtig oder lebe ich dort richtig? Also eigentlich lebe ich hier richtig, aber eigentlich lebe ich dort schon richtig. Denn unser Wandel ist im Himmel, versetzt an himmlische Örter. Aber ich bin mit beiden Beinen hier. Und das ist, was ich predige, was ich dir weitergeben möchte. Weißt du, wir müssen die Spannungen ertragen. Deshalb hat der liebe Gott uns zwei Füße gegeben. Also als Autofahrer bin ich mit einem Fuß im Gefängnis oder im Grab. Auch das gehört dazu, verstehst du? Gott hat uns auf zwei Beine gestellt. Wir sind nicht wie die Störche, die nur auf einem Fuß stehen. Wir stehen mit beiden Beinen in dieser Welt. Und natürlich, auch drüben sind wir dort zu Hause. Und du musst das Leben verstehen. Was ist das Leben? Paulus sagt, ich war nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung, die Gott mir gegeben hat. Also, er lebte ein Doppelleben. Christen leben ein Doppelleben. Weißt du, ich möchte abscheiden. Ich möchte bei dem Herrn sein. Das wäre mir am liebsten. Aber wegen euch muss ich hierbleiben, sagt er. Du siehst also, wir haben zuerst mal die Sehnsucht für uns persönlich. Also am liebsten würde ich zum Heiland gehen. Dort am Thron Gottes sitzen und dann Halleluja singen. Aber nein, ich muss hier noch arbeiten. Ich muss hier noch kämpfen. Ich muss hier noch mein Bestes geben. Und das ist, diese zwei Elemente zusammenzubringen. Sehnsucht gehört zum Menschen, zu seinem Dasein. Sehnen, das ist etwas, was uns Schmerzen bereitet. Ich hab's und ich hab's doch noch nicht. Und ich werde es doch haben. Und ich habe es tatsächlich. Also es ist so paradox und so widersprüchlich. Das muss gelernt sein. In diesseits zu leben und im Jenseits zu leben. In diesem Spannungsfeld. Einfach sich zu bewegen. Er ist und er ist noch nicht da. Die Wiederkunft Jesu zum Beispiel. Der Herr hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage, aber er ist beim Vater im Himmel. Also das alles zu verstehen, zu verarbeiten, muss nicht Theologie studieren. Da muss den Heiligen Geist haben. Der Heilige Geist ist, der uns Zeugnis gibt, was mit uns los ist, was mit uns passiert oder wie auch immer. Sehnsucht ist die Zeit zwischen Begehren und Erwerben oder Ererben, also bis wir das haben, ist die Zeit, also es ist etwas so bestellt und noch nicht geliefert. Das ist Sehnsucht. Wenn du es richtig verstehen willst. Traum und Wirklichkeit, das ist Sehnsucht. Wir stehen auf der Brücke zwischen zwei Welten. Also noch nicht in Ost und noch nicht in West. Oder wir sind zwischen zwei Ozeanen und da ist eine Diskrepanz. So wie der Panama-Kanal. Als er vereint wurde, da gab es Höhenunterschiede zuerst einmal. Die mussten überwunden werden. Und so sind auch jetzt hier in diesem Leben, wir müssen ja zwischen den Atlantischen und den Pazifischen Ozean diese Unterschiede überwinden. Und da sind Unterschiede da. Zwischen Sein und Haben. Und was Gott alles uns vorbereitet hat, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott für uns vorbereitet. Also wir leben zwischen Vergangenheit und Zukunft, da sind wir dazwischen. Vergangenheit und Zukunft, das. Und da passiert dieses Sehnen, dieses Bewusste und Unbewusste. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, aber ich sehe von ihm nicht viel. Oder ich weiß nicht, wie es dir geht. Da kämpfen wir, da muss ich die Bibel studieren. Ist das wirklich wahr, was hier geschrieben steht? Wir leben zwischen der Wirklichkeit und der Verheißung. Wir sind Gott versprochen, also du und ich, wir sind alle Gott versprochen, der kriegt uns, wir gehören Gott, wir sind Gottes Eigentum, aber wir sind noch nicht abgeholt. Wir sind versprochen, aber noch nicht abgeholt. Wir leben als Verlobte, also noch nicht. Wir sind nicht mehr ledig und wir sind auch nicht mehr verheiratet und noch nicht verheiratet. Also wir leben als Verlobte. Wir leben dazwischen irgendwo. Wir sind versprochen. Wir leben zwischen zwei großen Ereignissen, zwischen zwei großen Erwartungen, Hoffnungen und zwischen großen Glauben. Ich glaube, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dann kämpfe ich ständig. Ist das wirklich wahr? Wir leben also zwischen der Verheißung und der Wirklichkeit. In diesem Spannungsfeld. Und das ist für viele Christen, vor allem wenn sie jung im Glauben sind, ein großes Problem. Wir haben das göttliche Ja. Der Herr hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber die Welt ist noch nicht zu Ende. Und wenn die Welt zu Ende ist, dann kommt eine neue Epoche, ein neues Ding. Wir leben also zwischen, ja, wir haben den Scheck. Alle Verheißungen sind euch. Wir haben den Scheck, ist auf unseren Namen ausgestellt, aber wir haben es noch nicht eingelöst. Verstehst du, was es ist? Wenn du mit Geld nichts zu tun hast und keine Erfahrung damit hast, da zweifelst, ein Stück Papier, das kann jeder ausstellen. Jeder kann so ein Stück Papier dir geben. Aber du hast einen Scheck, der Herr hat es unterzeichnet, aber du bist noch nicht bei der Bank gewesen und du hast noch nicht eingelöst den Scheck. Alles ist euer. Und so weiter. Und der Scheck muss eingelöst werden. Das Leben ist voller Wechselfälle hier unten. Wenn du das dein Leben anguckst, alles geht so schnell vorbei und da denkst, jetzt habe ich das Glück, jetzt habe ich im Lotto gewonnen, wie gewonnen, so zerronnen. Das geht ganz schnell dann manchmal, schneller als du denkst. Und wir müssen damit wuchern, handeln, wirtschaften und plötzlich haben wir es nicht. Wir haben gestern auch von Abraham gehabt. Abraham war ein Multimillionär, ein Scheich. Aber der hat auch manchmal alles verloren mit einem Schlag. Dann hat er eine eigene Armee gehabt und er musste ein Doppelleben leben. Abraham lebte ein Doppelleben. Er suchte die Stadt deren Baumeister Gottes. Er hat immer eine Sehnsucht gehabt. Ja, Hebron, das ist nicht meine Stadt, das ist mein Friedhof. Oder Moria, Berg Moria, das ist nicht der Platz, da muss ich meinen Sohn opfern. Also ständig war er unterwegs auf der Suche, wo ist die Stätte, die Gott gebaut hat. Und er hat sie nicht gefunden. Aber dann hören wir die Geschichte von Jesus, wo er erzählt, in Abrahams Schoß ist der reiche Mann. Der arme Lazarus und so weiter. Und dort ist er glücklich, in Abrahams Schoß. Unser Vater Abraham würde sich freuen, wenn er einen dieser Tage sehen würde oder gesehen hätte, was ihr jetzt seht, hat Jesus gesagt. Also er lebte in diesem Zwiespalt. Und wir leben so in einem Zwiespalt, ständig müssen das. Und das will gelernt sein. Paulus sagt, ich kann beides. Kannst du auch beides?
Ja.
Beides, wir müssen nicht so laut sagen. Das ist schwierig, beides zu können, beides zu beherrschen. Beides. Also, was sollen wir leiden? Die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit. Weißt du, das kannst du leicht sagen, solange du nicht leidest. Aber in dem Augenblick, wo du leidest, Gott schenke dir Gnade. Ich kann beides. Der Mensch kann nicht alles auf einmal so ertragen. Weißt du, der kann nicht einmal nur den Himmel sehen und dann wieder die Erde. Er schwankt immer hin und her oder muss schielen. Der Mensch, er steht dazwischen. Der Mensch ist kein Gott und kein Tier. So, er steht irgendwo dazwischen. Das ist der Mensch. Die Sehnsucht. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Also du siehst, wir sind kurz beim Verdursten. Er steht dazwischen, zwischen Selbstliebe und Gottesliebe. Und er findet, ja, er muss sich entscheiden, Gottesdienst oder Götzendienst. Da steckt er ständig. Das waren die Israeliten permanent, das sind wir ständig. Wir möchten gerne glücklich sein, aber finden noch so viele Unvollkommenheiten. Das ist krumm und das ist schief und das ist nicht so, wie es sein sollte. Wir leben zwischen den Zeiten. Also zwischen, schon reicht schon Vergangenheit und Gegenwart, aber wir leben zwischen Gegenwart und Zukunft. Zwei Termine stehen nicht in unserem Terminkalender. Das ist Vergangenheit und das ist Zukunft. Und das haben wir nicht mehr und das haben wir noch nicht. So, wir leben also zwischen gestern und morgen. Da leben wir dazwischen. Und ich möchte dir helfen mit der Hilfe Gottes. Für mich war das ein harter Kampf, bis ich da mich durchgerungen habe. Und ich musste sehr viel in der Bibel studieren, auch als Pastor. Dass ich dieses Spannungsfeld in mir selber ertrage. Und ich muss ständig, jeden Tag, heute noch, diese Spannung ertragen. Haben und glauben und noch nicht haben und erst recht haben, dazwischen stehen. Römer 8, Vers 23. Aber ich habe wohl die Erstlingsgabe im Geist, in unserem Herzen vom Heiligen Geist bekommen, heißt es hier, die Erlösung unseres Leibes. Ich weiß, ich bin erlöst, aber bitte, ich habe Schmerzen, ich habe einen krummen Buckel oder ich habe abstehende Ohren. Ich bin noch nicht vollkommen. Also mir fehlt, ich bin noch nicht vollendet. Und da heißt es weiter, denn wir sind gerettet, doch in der Hoffnung. Wir sind gerettet, doch in der Hoffnung. Also ich habe die Sehnsucht noch in mir. Dann heißt es Hoffnung, aber wenn sie erfüllt ist, sieht man. Und wenn man es sieht, es ist keine Hoffnung mehr, das ist Haben. Wie kann man auf etwas hoffen, das man nicht sieht, schreibt Paulus an die Römer 8, Vers 23 bis 25 und so weiter. Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir in Geduld darauf. Dann warten wir, da sind wir geduldig, dann können wir was erwarten. Wir stehen zwischen Seufzen und Loben und Danken. Wir stehen dazwischen. Wir haben das Ziel vor Augen, wir sind auf dem richtigen Weg, aber wir sind noch nicht angekommen. Meine Kinder, wenn wir unterwegs waren, dann haben sie gefragt, wann sind wir dort? Habe ich immer gesagt, in ein paar Stunden. Wie viel ist das? Und wenn dann soweit war, wann sind wir dort? Ständig, wann sind wir dort? Und ständig fragst auch du, wann bin ich angekommen am Ziel? Wann habe ich das Ziel erreicht? Du glaubst, dass du es ergriffen hast. Paulus sagt, nicht, dass ich ergriffen hätte, ich bin ergriffen. Ein ganz wesentlicher großer Unterschied. Ich bin ergriffen. Das Ziel ist in Sicht. Wir sehen so ein ganz in Ferne den Kirchturm. Aber wir sind noch nicht dort. Wir haben die Erstlingsgabe. Wir sind Anwärter. Wir sind Kandidaten für den Himmel, für die Regierung Gottes, für die Endrunde in die Finale. Wir sind in der Finale, aber jetzt, der Termin ist noch nicht da. Die Endphase hat noch nicht begonnen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das hat der Herr gesagt. Wir gehen in die richtige Richtung. Das stimmt. Wir haben Hoffnung. Es ist genauso, bevor ein Mensch geboren wird. Die Frau hat Hoffnung. Es ist gute Hoffnung. Sie ist schwanger. Und so, wir sind auch schwanger und guter Hoffnung auf das ewige Leben. Aber das Leben ist noch nicht geboren. Da vergehen noch 9 Monate, mindestens. Beim Elefanten noch länger. Also, auf was wartest du? Auf was wartest du? Wir pendeln zwischen der Erkenntnis und der Erfahrung. Ich weiß, aber ich habe es noch nicht erlebt. Geschwister, und das ist ein Problem für uns Christen. Ein ganz großes Problem. Wer das nicht erkennt, versteht die Welt nicht. Es ist schwierig, um das Wirken Gottes zu begreifen. Denn in diesem Spannungsfeld muss ich leben. Dieses Gleichgewicht, diese geistliche Balance muss ich aushalten und ertragen. Wir haben schon die Anzahlung, die erste Rate, das Pfand des Heiligen Geistes. Wir haben schon die Gaben. Wir haben die Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Wir haben den Kompass. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir haben schon den Flug gebucht. Wir sitzen schon in der Maschine, aber wir sind noch nicht abgehoben. Wir sitzen noch immer in der Startbahn oder auf der Startbahn. Also wir sind noch nicht am Ziel, aber ich bin schon in der Maschine. Ich bin schon im Niemandsland. Also eigentlich kann mir nichts mehr passieren. Ich sitze in der Maschine und wenn die Maschine schon auf der Startbahn ist, kann ich nicht mehr rausgeholt werden. Da muss also was ganz Dummes passieren. Also ich bin in der Maschine, aber ich bin noch nicht abgehoben. Ich lebe noch hier auf dieser Welt. Ich bin noch an diese Erde gebunden. Und erst wenn der Pilot sagt, ich übergebe mich, nicht kotze, sondern ich übergebe mich, ich hebe ab. Sobald das erste Rad die Erde verlassen hat, meldet er am Tower, ich übergebe mich. Und erst wenn wir uns so richtig übergeben haben, wenn die Vorderräder und Hinterräder abgehoben haben, wenn wir nicht mehr Bezug zum Boden haben, auch wenn es nur 1 Zentimeter ist, dann sind wir erst am Ziel. Was heißt das alles? Wir sind unterwegs, wir haben das Ticket, wir haben die Reservierung, wir haben das Hotel schon drüben gebucht. Da ist alles schon vorbereitet, Vollpension. Wir sind schon auf uns ist alles adressiert und reserviert. Aber wir sind noch nicht angekommen. Die Sehnsucht. Und dann, wie wird das sein, wenn wir dort ankommen? Wer holt mich vom Flughafen ab? Die Sehnsucht, diese Gedanken. Wir haben die Erstlingsfrucht. Wir haben das Wissen. Wir haben schon die Kostprobe. Wir haben schon geschmeckt. Wir haben schon reiche Prospekte studiert. Wie wird es dort sein? Was wird dort passieren? Wir haben schon das Pfand. Wir haben schon alles eigentlich in der Tasche. Aber wir sind noch nicht dort. Verstehst du das? Wir haben die ersten Glaubenserlebnisse, Glaubenserfahrungen. Mir sind meine Sünden vergeben. Ich habe Gnade bei Gott erlebt. Der ging gerechtfertigt von dannen, diese Zöllner, was es auch alles heißt. Aber wir haben noch nicht die volle Frucht, die volle Resultate des Glaubens. Wir pendeln immer noch. Wir haben die ersten Anzeichen des neuen Lebens. Wir haben das Licht gesehen, die Sonnenstrahlen der Ewigkeit. Also viele Christen haben den Heiland gesehen, haben mit dem Heiligen Geist gesprochen oder der Heilige Geist hat mit ihnen gesprochen und sie haben Anweisungen von Gott bekommen oder durch sein Wort hat er zu ihnen geredet. Wir haben schon die Lichtstrahlen der Ewigkeit gesehen, aber wir haben noch nicht die Ewigkeit gesehen. Manche, die jenseitige Erfahrungen gemacht haben, die waren schon drüben, die haben die herrliche Stadt Gottes gesehen, aber die mussten wieder zurück. Die mussten wieder zurück auf diese Erde, denn Gott sagte, du hast noch viel Arbeit. Du musst noch deine Hausaufgaben hier erledigen. Ich kann dich noch gar nicht gebrauchen bei mir. Und manche, die ärgern sich, wäre ich nur dort geblieben, hätten die mich nicht wiederbelebt, hätten sie da nicht eine Bluttransfusion gemacht, hätten sie das nicht gemacht und so weiter, dann wäre ich dort geblieben. Dort war es viel schöner, dort war es angenehm, beim Heiland. Dieses Licht, wunderbare Licht hat mich umgeben. Aber Gott sagte, runter mit dir. Und jetzt stehen wir dazwischen. Wir erleben die Anfänge des Himmels in uns, diese Erstlingsfrüchte. Dann merkst du, ich kann doch plötzlich vergeben. Jemand kam zu mir und sagt, Pastor, mal tu das mit mir, ist ein Wunder passiert. Dann habe ich gesagt, was ist denn passiert? Er war Oberstudienrat, also ein gebildeter Mensch. Und dann wollte ich wissen, was mit ihm passiert ist. Der sagte, jetzt kann ich beim Beten sogar die Hände hochheben. Verstehst du?
Jetzt kann ich beim Beten die Hände hochheben.
Das ist ein Wunder, wenn du beim Beten glaubensvoll die Hände hochheben kannst. Das ist Gnade. Aber du bist noch nicht am Ziel. Du hast noch nichts in den Händen. Die Hände sind immer noch leer. Weißt du, wir wissen, wie es geht. Aber wir sind noch nicht angekommen. Wir haben die Erstlingsfrucht. Wir haben alles, was Gott uns verheißen und versprochen hat. Alle Gnaden und alle Güte. Wir pendeln zwischen den Welten. Weißt du, nachts, wenn du schläfst, dann wacht Gott über dich und die Engel arbeiten um dich und die lagern sich um dich und bedecken dich von allen Seiten. Nachts, wenn du schläfst, da ist Gott aktiv, aber tagsüber musst du wieder in die Wirklichkeit zurück. Im Traum, da war so schön, der Herr hat mich getragen über das tosende Meer. Und dann morgens wachst auf, klopft schon irgendjemand an der Tür, will was von dir. Komm, da wirst du plötzlich in die Realität zurückversetzt und sagst, ja, was ist mit mir los? Das war doch so schön, als ich beim Heiland war. Und manchmal wirst du so plötzlich, das Telefon klingelt, wirst aufgeweckt. Und dann aus mit diesem schönen Traum. Und wir pendeln hin und her. Wir wissen schon, wir haben schon manche Gebetserhörung erlebt. Manche Verheißung Gottes erlebt, wie Gott sein Wort erfüllt hat. Wir haben schon so manche Bewahrung Gottes erlebt. Wir haben schon das Angeld für die Herrlichkeit. Wir sind nicht von allen guten Geistern verlassen. Wir haben den Schutz Gottes erlebt. Aber es gibt noch viel mehr als das. Und er wird unseren sterblichen Leib verwandeln und uns einen geistlichen Leib geben. Und wir werden ihm gleich sein. Ist das nicht fantastisch? Aber das sind wir noch nicht. Wir müssen jetzt unsere irdische Rolle spielen. Und wir kosten hier schon die Segnungen Gottes aus. Wir wissen, es ist wunderbar, mit ihm zu gehen. Und es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Jeder Tag ist schöner als der Tag vorher, so singen wir in einem Chorus. Das ist alles wahr. Aber wir haben auch dunkle Tage manchmal und fragen, was ist jetzt mit mir los? Die ganze Welt, in meiner Bibel steht es, die ganze Welt wartet auf die Erlösung der Kinder Gottes. Die ganze Welt, das ganze Universum, die ganze Schöpfung, der ganze Kosmos wartet auf die Erlösung der Kinder Gottes. Und weißt du, wann die Erlösung kommen wird? Wenn keiner mehr selig werden wird oder kann. Die Zeit wird so schlimm werden, wenn kein Mensch mehr selig wird und um der Auserwählten willen wird die Zeit verkürzt und dann wird die Erlösung kommen. Wenn keiner mehr selig wird, wenn keiner mehr glauben kann. Verstehst du, was ich sagen will? Wenn es ganz dunkel und trüb wird, dann wirst du ein Loch im Himmel finden. Und plötzlich scheint die Sonne durch. Wenn die Ungerechtigkeit so überhand nimmt, die Liebe so bei den Leuten erkaltet, wenn es auf Erden keinen Glauben mehr gibt, plötzlich sagt der Herr, jetzt! Ton der Posaune, Gabriel, blas mal! Und dann werden sich die Gräber öffnen und dann werden die Toten in Christus auferstehen und wir, die wir leben werden, verwandeln und zu ihm entgegengerückt werden. In Johannes 16, Vers 4 spricht der Herr von dem Kommenden, das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist wird euch das alles verklären. Der Heilige Geist wird das offenbaren. Weißt du, manchmal denkst du, jetzt bin ich von allen verlassen. Und dann ist plötzlich der Heilige Geist da, der Tröster. Und plötzlich klopft er dir auf die Schulter und sagt, beruhige dich, komm runter. Plötzlich versetzt der Heilige Geist dich auf ganz neuer Ebene. Plötzlich spürst du, ich bin für was anderes bestimmt. Das ist nicht alles, was ich hier unten erlebe. Und plötzlich kriegst du eine Sehnsucht. Komme bald, Herr Jesus, komme bald, Herr Jesus. Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Und da, wo du dich so richtig freust, komme bald, Herr Jesus, dann sagt der Herr Jesus, runter mit dir. Du hast hier was zu tun. Du hast ja Arbeit. Die Sehnsucht ist ein anderes Wort für Hoffnung, habe ich ja vorhin gelesen, Römer, die Verse, die ich gelesen habe. Hoffnung ist, was noch nicht erfüllt ist, was du erwartest. Es ist zwischen Sein und Werden. Da stecken wir mit voll drin und jetzt müssen wir hier rauskommen aus diesem Leben. Wir sind festgefahren irgendwo, dann drehen sich die Räder durch und ja, gibt Vollgas und es ist nur Krach manchmal und mehr nicht. Oder spritzt alles nur rum, der ganze Dreck. Wir sind hier in dieser Welt, wir sind festgenagelt und erst durch die Hilfe des Heiligen Geistes kommen wir aus dieser Sackgasse heraus. Und Gläubige sind ständig in einem Spannungsfeld und zwar täglich. Und ich werde täglich angegangen, sagt Paulus. Weißt du, wir sind gerechtfertigt. Aber wo ist der Ausweis, dass bei dir alles in Ordnung ist? Weißt du, wir leben dazwischen, zwischen diesem Spannungsfeld. Weißt du, es sieht wunderbar aus, deine Sünden sind erlassen, du hast die Vergebung der Sünden, durch sein Blut und so weiter, wie es die Bibel lehrt. Du hast da alle Bibelverse so im Kopf und im Herzen und auf dem Papier und so weiter. Und du weißt, Gott ist freundlich und gütig und barmherzig, aber du erlebst oft das Gegenteil. Die Leute sind so böse. Deine Umgebung ist so böse. Die Mitmenschen sind so böse. Du weißt, der Teufel ist besiegt. Aber der macht immer noch Krach um dich herum und stört dich. In 2. Korinther Kapitel 5 schreibt der Apostel Paulus, all dies verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns Frieden geschlossen hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft zu verkündigen, denn Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit uns geschlossen. Aber zwei Seelen habe ich in meiner Brust. Ich will, aber ich kann's nicht. Ich will und ich schaff's nicht. Ich will, aber mir fehlen die Mittel. Ich will, was könntest du alles tun, wenn du alles hättest, wenn du Gott wärst, aber du bist noch nicht so weit, dass du sagen kannst, meines Gold und Silber, ich kann mir alles leisten, mir alle Wünsche erfüllen. Aber der Tag wird kommen, wo wir ihn nichts mehr fragen werden. Wir stehen dazwischen, zwischen der Erlösung und der Erfahrung der Erlösung. Wir sind erlöst, wir sind erkauft. Es ist genauso wie ein Samenkorn. Ein Samenkorn, mit dem kannst du nichts anfangen. Das musst du erstmal in die Erde legen und sterben lassen. Und dann geht die Pflanze auf. Wir haben den Samen, wir haben das Saatgut, wir haben die Verheißung, aber wir haben noch nicht die Früchte. Und dann muss man warten. Wir haben die Versöhnung, wir sind Söhne Gottes, wir sind Kinder Gottes. Der Heilige Geist sagt uns jeden Tag, du bist erlöst, dein Name steht im Buch des Lebens, du bist in seinen Händen gezeichnet, aber dein Glaube ist oft so wankelmütig, so erschütterbar. Du hast diese Spannungen. In Römer 8, Vers 17, da heißt es, als seine Kinder, aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben? Ja, wo ist das? Wo ist das? Sei doch ganz ehrlich, mach dir nichts vor, spiel kein Theater. Weißt du, das haben wir nicht, aber manche tun so, als ob sie alles gewonnen hätten, als ob sie Millionäre wären, als ob sie im Lotto gewonnen hätten. Die haben nur gespielt. Aber die Wirklichkeit und die Verheißung, wir sind und leiden wir jetzt mit Christus, so werden wir auch mit ihm in der Herrlichkeit herrschen. Also da ist immer noch gesagt, und leiden wir mit Christus, so werden wir auch in der Herrlichkeit herrschen. Ja, wir sind Erben, aber ich muss noch leiden. Ich muss noch was durchmachen. Ich muss irgendwo noch durchgehen. Durch das Meer, das Wasser muss ich teilen und die Ägypter müssen noch untergehen bei mir. Und jetzt kommst du, weißt du, wir müssen einiges austragen, um des Glaubens willen einiges durchmachen. Kannst du in diesem Spannungsfeld leben? Weißt du, im Spannungsfeld von Zukunft und Gegenwart? Wir haben die Erlösung, Epheser 1, Vers 7 und Kolosser 1, Vers 14 kannst du lesen, denn wir sind durch ihn erlöst und von den Sünden, uns sind die Sünden vergeben. Das haben wir, aber außer der Bescheinigung habe ich nichts. Außer der Diagnose habe ich nichts. Außer dem Versprechen habe ich nichts. Also, wir haben's. Ja, aber auf dem Papier, in der Bibel. Aber wie sieht die Wirklichkeit aus? Und dann heißt es weiter, Römer 8, 23, aber wir warten auf die Erlösung. Wir haben die Erlösung, aber wir warten. Werden wir hier für dumm behandelt oder gehalten? Wie ist es? Weißt du, wir müssen diese zwei Welten zusammenbringen. Wenn du das nicht kannst, kommst du dir als Idiot vor. Kommst du als Betrogener vor. Ja, sag mal, was macht der liebe Gott? Spielt er mit mir nur, mit meinen Gefühlen? Ich soll es haben und ich habe es doch nicht. Wir müssen reell sein. In mir war ein Spannungskampf, was ich austragen musste in meinem Glaubensleben als junger Christ. Wie ist das möglich? Also, wir haben die Erlösung und wir warten auf die Erlösung. Denn der Tag ist noch nicht erschienen, der Erlösung. Die Posaune hat noch nicht getönt. Und dann heißt es, Kapitel Epheser 4, Vers 30, beleidigt nicht den Heiligen Geist, den Gott euch geschenkt hat, dass ein Siegel Gottes ist für euch. Denn er ist euer Bürger dafür, für den Tag der Erlösung. Und dann habe ich ständig Angst gehabt. Hoffentlich beleidige ich den Heiligen Geist nicht. Hoffentlich dämpfe ich nicht den Heiligen Geist. Also ich will meine Erlösung auf keinen Fall verspielen. Ich habe sie. Aber ich muss aufpassen, dass der Heilige Geist nicht betrübt wird oder beleidigt wird, dass ich die Erlösung verliere. Wir haben das ewige Leben. Steht in der Bibel, schwarz auf weiß. Und wir haben das ewige Leben von Gott. Der hat uns das geschenkt. 1. Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. und so weiter, empfange das ewige Leben, denn dazu bist du berufen vor vielen Zeugen. Dazu kämpfe, 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 14. Und dann auf der anderen Seite ringe, schau zurück und beleidige nicht den Heiligen Geist und leb anständig. Also in diesem Spannungsfeld zu leben. Ich habe lange Jahre als junger Christ, ich habe immer gehorcht, wie machen die Christen, wie machen die das? Wie stellen sie das an, mit zwei Welten zu leben? Also Deutscher und Ausländer zu sein. Wie machen sie das? Zwei Passporte zu haben. Weißt du, Doppelstaatsbürgerschaft. Und wir haben regelrecht in dieser Welt Doppelstaatsbürgerschaft. Wir sind Bürger dieser Nation und wir sind Bürger des Himmels. Und das zusammenbringen. Und du zeigst den Pass immer dann, wo du brauchst. Also, wenn du unterwegs bist in den USA, dann zeigst du den amerikanischen Pass. Bist du in Deutschland, zeigst du den deutschen Pass. Und wir müssen wissen, wo wir zu Hause sind im Augenblick. Wir sind im Reich Gottes und wir sollen das Reich Gottes ererben. Epheser 5, Vers 5, das ist klar. Das Einzige ist klar, sagt er, wer ein ausschweifendes Leben, schamloses Leben führt, für den ist kein Platz in dieser neuen Welt Gottes und. Und dann Römer 8, Vers 17, wir sollen Christus verherrlichen. Also, zwischen zwei Welten stehen, Gegenwart und Zukunft, zwischen Sein und Werten, zwischen Haben und Nicht-Haben. Wir haben es noch nicht, aber wir genießen jetzt schon und wir haben noch nicht die Erfüllung. Also sagen wir mal, du wirst verrückt, wenn du da weitermachst. Und ich bin fast irgendwo an einem Punkt gekommen in meinem Leben, dass ich fast wahnsinnig wurde. Ich sagte, wie mag das zugehen? Bis Gott mir etwas gesagt hat, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist möglich. Bei Gott ist möglich, dieses Doppelleben zu führen. Bis mir der Gedanke, und das passierte, ich war in einem Gottesdienst und sagte, menschlich ist alles unmöglich. Der ganze Glaube, die ganze Religion, die Bibel kannst du nicht ausleben. Bei Menschen ist es unmöglich. Da kommst du in ein Spannungsfeld, da wirst du verrückt und schizophren. Aber bei Gott ist alles möglich. Und da gab's Licht in meinem Leben, dass ich plötzlich eine neue Stellung habe vor Gott. Ich bin gestorben, mich gibt's nicht mehr. Kolosser 3, Vers 3. Und dann Römer 6, Vers 6, da steht fest und so weiter. Und haltet euch dafür, dass ihr gestorben seid und schaut nach vorne und so weiter und lebt das neue Leben in Gott. Denn wir müssen nicht mehr länger unter dem Joch der Sünde sein. Also Römer 6 daher und jetzt trennt euch, löst alles, was nicht von Gott ist. Und das kannst du nur, wenn Gott die Gnade dir schenkt. Wir sind neue Menschen, eine neue Schöpfung. Das Alte ist passé. Überleg einmal, was das wirklich heißt. Mich gibt's nicht mehr. Und ich musste lernen, als junger Christ, wenn der Teufel mich angegangen und angefochten hat, dann muss ich sagen, schönen Gruß vom Herrgott. Mich gibt's nicht mehr. Ich existiere nicht mehr. Du bist beim Falschen geraten, musst ihn woanders suchen. Vielleicht musst du deine Kartei nochmal durchforschen und so weiter. Und da wirst du feststellen, der ist schon abgeschrieben. Der ist begraben. Geschwister, du glaubst gar nicht, wie wichtig die Taufe ist. Ich habe lange Zeit meinen Taufspruch in meiner Bibel gehabt. Und immer, wenn ich angefochten worden bin, habe ich gesagt, hier, Satan, lies mal. Hier bin ich gestorben. Das ist mein Todestag gewesen. Und das war für mich so wie ein Grabstein, das Wort Gottes, diese Bibel. Ich bin gestorben. Und nun lebe ich und nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Eine ganz neue Dimension. Wir sind Heilige. Wir haben ja diese Tage gehabt. Wir sind Heilige. Ihr seid von Gott, Kolosser 3, Vers 12. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum sollt ihr euch untereinander herzlich lieb haben und so weiter, Barmherzigkeit, Güte und all diese Dinge zeigen. Und dann, wir werden geheiligt. Und ich muss mich täglich heiligen. Und dann jage nach der Heiligung. Ja, sage mal. Die Sehnsucht im Herzen, den Wunsch im Herzen, das Verlangen. Gott, ich will's. Aber bitte hilf mir. Bei Menschen ist es unmöglich. Bei Gott ist es aber alles möglich, dass wir als Heilige leben, als Gesegnete leben, als Gerechte leben, als Kinder Gottes leben. Und haltet euch dafür. Ja, soll ich mir da was einbilden? Und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid? Zuerst habe ich gedacht, du wirst jetzt langsam als Christ verrückt. Weißt du, ich bin realistisch. Ich denke mit sehr stark logisch und denke immer noch logisch. Und dann habe ich gesagt, wenn das so weitergeht, wirst du noch verrückt werden. und haltet euch dafür, dass euch nicht mehr gibt, dass der Teufel nichts mehr anhaben kann, dass ihr eine neue Schöpfung seid, dass ihr wiedergeboren seid, dass den alten Johannes Matthäus nicht mehr gibt. Aber da kommt der Gerichtsvollzieher, da kommt das Finanzamt, da kommt die Bank, da kommt alles Mögliche, da kommen die Rechnungen, die sind immer noch auf mich ausgestellt, was ich bestellt und was ich nicht bestellt habe. Aber mich gibt's nicht mehr. Und jetzt damit zu leben, kein Drama mehr zu machen, verstehst? Und da habe ich was gelernt, etwas, kein Drama aus dem Alltag zu machen. Kein Drama. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sind wir des Herrn. Weißt du, kein Drama. Also, wenn du nicht das gelernt hast, wirst du verrückt. Und landest in die Klapsmühle. Und deshalb sind viele Christen, die das nicht zusammengebracht haben. Und wie mache ich das? Christus wohnt in mir. Und dann muss ich sagen, bis ein Bauer aus Österreich in Gottesdienst und bei uns was gepredigt hat und er sagt, weißt du, ich habe so mit dem Teufel zu kämpfen gehabt, jedes Mal. Und wenn dann irgendwie der Teufel bei mir anklopfte, habe ich die Tür aufgemacht, habe ich gleich etwas unter der Gürtellinie bekommen. Und dann lag ich wieder auf dem Boden für ein paar Tage. Ich bin nicht fertig geworden. Und habe gesagt, Heiland, was habe ich falsch gemacht? Dann hat der Heiland gesagt, lass mich für dich kämpfen. Wenn der Teufel noch einmal bei dir anklopft, dann sag es mir, geh nicht du an die Tür, öffne nicht du die Tür, diskutiere du nicht mit ihm, sondern lass mich mit ihm diskutieren und den Kampf aufnehmen. Und dann hat wieder der Teufel angeklopft und hat gesagt, hat er so drastisch erzählt als Bauer, älterer Mann, und dann sagte, und da hat wieder der Teufel angeklopft und habe ich gesagt, Heiland, siehst du, hörst du, da klopft er schon wieder. Und dann ist der Herr Jesus an die Tür gegangen, und sobald der Teufel den Herrn Jesus gesehen hat, ist er auf der Stelle umgedreht und abgehauen. Und seitdem habe ich Ruhe, und seitdem kämpfe nicht ich, sondern er kämpft für mich. Seitdem rede ich nicht mehr für mich, ich lasse ihn für mich reden. Bei den Menschen ist es unmöglich. Weißt du, logisch kannst du das nicht erklären, aber wenn du im Geist bist, dann wird der Herr für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das ist diese Zwiespalt, in dem wir stecken und nicht fertig werden. Gottes Werk und unser Werk. Unser Werk ist, dem Heiland zu sagen, guck mal, da klopft er schon wieder. Das ist unser Auftrag. Weißt du, unser Auftrag ist zu bitten und den Herrn anzurufen um Hilfe, sich auf den Herrn zu verlassen, und der Herr Jesus erledigt das, was wir nicht können. Weißt du, und das ist Leben im Geist, Leben im Glauben. Wir leben nicht mehr im Fleisch, dass wir alles machen. Du wirst mit dem Teufel nicht fertig, aber der wird mit dir fertig. Aber der Herr Jesus ist mit ihm schon fertig geworden. Auf Golgatha hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Und das ist unsere Sehnsucht. Weißt du, wir denken, wir können das alles machen. Vergiss es. Das ist Fleisch. Das ist der alte Mensch. Unsere ganze Heiligung. Oh, wie habe ich mich angestrengt, heilig zu sein, fromm zu sein. Und in uns Menschen ist die Sehnsucht nach Gott, nach der Wahrheit, nach der Realität. Aber das schaffen wir nicht. Und ich habe versucht, heilig zu sein. Da habe ich mich angestrengt. 3 Wochen ging es gut. 4. Woche habe ich versagt. Und dann bin ich wieder zu Jesus gelaufen. Dann ging es wieder gut. Und dann wieder im Fleisch. Dann, weißt du, wir kommen in eine Routine. Ich denke, das kann ich doch selber machen. Warum muss ich immer den Herrn Jesus darum bitten? Wir haben verlernt, abhängig von Jesus zu sein. Abhängig von Jesus sein. Und dann diese Spannung zwischen Himmel und Erde. Wir singen, mit unseren Kindern haben wir immer ein Lied gesungen, ich war noch nie im Himmel, aber dennoch habe ich den Himmel stets in mir. Wir haben den Himmel in uns. Ich war noch nicht im Himmel, aber wir spüren die Gegenwart Gottes in uns. Und du spürst die Gegenwart Gottes nur in dir, wenn Jesus in dir ist. Wenn der Heilige Geist in dir ist. Wenn der Vater in dir ist. Der Christ erlebt in der Taufe, und er erlebt im Heiligen Geist, erlebt all die Stationen Jesu, und er ist mit Jesus zusammen, mit Jesus vereint. Und je mehr du in Jesus bist und mit Jesus bist und je mehr du mit Jesus vereint bist, je bewusster du zu deiner Taufe stehst, desto stärker bist du in Gott und desto weniger kann der Teufel ausrichten an dir. Deshalb die Taufe ist so ein Herrschaftswechsel. Du weißt, also ich weiß gar nichts von meinem Glauben, da kann ich mir vieles einbilden und einreden, einsuggerieren, aber bei der Taufe, da bin ich nass geworden. Da bin ich begraben worden. Das habe ich gespürt. Das war meine Beerdigung. Und das war nicht als Baby, das, wo meine Mutter oder Vater mich da in die Kirche irgendwo transportiert haben und ein paar Tropfen Wasser auf den Kopf gegossen haben. Nein, ich war beim vollen Bewusstsein. Bei der Beerdigung. Und ich habe gewollt, ich habe meine Beerdigung geplant, ich habe auf diese Beerdigung lange Zeit genug gewartet. Und dann bin ich getauft worden und habe einen Bund mit Gott geschlossen. Alles andere kannst du vergessen. Du hast einen Vertrag mit Gott geschlossen. Weißt du, ein Vertrag besteht immer auf zwei Seiten. Deine Seite und Gottes Seite. Oder des anderen Vertragspartner. So, und du weißt, jetzt ist Gott, ich bin Gottes Eigentum. Also, und ich habe das getan, was Gott wollte. Ich habe seine Bedingungen erfüllt. Und jetzt tut er sein Part, sein Teil. Wir haben ein Problem. Wir stehen in diesem Spannungsfeld von Geist und Leib. Wir sind in Christo und wir sind doch noch in der Welt. Johannes 17, Vers 11. Wir sind in Christo und doch in dieser Welt. Wir sind im Geist und wir sind doch noch im Leibe. Weißt du, wenn du das gelernt hast, dann bringst du vielleicht etwas durcheinander. Aber dieses Durcheinander ist von Gott. Weißt du, Paulus, dann sagst du, ich weiß nicht, war ich im Leib oder war ich nicht im Leib? War ich im Sinn oder nicht im Sinn? Aber ich war entrückt bis in den dritten Himmel und ich sah unaussprechliche Dinge Gottes. Weißt du, und das ist, was dich eins bringt. Manche Leute müssen da irgendwie üben zuerst, bis sie in Sprachen singen können und in Sprachen beten können und so weiter. Weißt du, wenn du im Geist bist, zack, und bist schon im Heiligen Geist. Du bist in Gott, aber du sagst jetzt wieder, oh Gott, ich will wieder auf die Erde zurück. Und dann bist du wieder in Deutsch. Wie könnt ihr, wie kann man so spontan, weißt du, menschlich ist nicht möglich. Du kannst dir auch nicht philosophisch oder theologisch oder psychologisch Sachen einreden. Wenn du im Heiligen Geist bist, du kannst es mit einem Schlag Wolke Nummer 7 sein und dann wieder unten in der Erde. Und unter der Erde. Du vermagst alles, weil Christus ist überall. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Du kannst sogar ins Totenreich hineingehen im Namen Jesu, denn Jesus ist auch dort der Herr. Du kannst sogar in der Vergangenheit rumwühlen, weil der Herr auch in der Vergangenheit der Herr ist. Und du kannst in der Gegenwart rumwühlen, weil der Herr auch dort ist. Und deshalb, wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Auch unter der Erde, wo die Würmer und die Maulwürfe sind. Und was sonst noch? Wir stehen in diesem Spannungsfeld von Kraft und Schwachheit. Und das sind die Deutschen ganz besonders. Jemand aus der Schweiz, hat mein Bruder aus der Schweiz ein gutes Stichwort geschrieben. Aber ich habe was anderes gemacht. Also aus einer Predigt hat er was da geschrieben, aber ich sage jetzt nicht, was das war, aber ein Stichwort hat er gegeben. Wir Schweizer sind schubladisiert. In der Schublade, verstehst? Wir lassen uns da gerne in eine Schublade reinbringen. Und wir Deutsche sind auch manchmal schubladisiert. Also deutsche Schublade. Oder bayerische Schublade oder berlinerische Schublade. Wir sind schubladisiert. Du sollst aufhören, in einer Schublade zu stecken. Weißt du, wenn du im Heiligen Geist bist, bist du nicht mehr in der Schublade. Du bist außerhalb der Schubladisierung. Der Teufel möchte dich schubladisieren. Der möchte dich schubladisieren, dass du in eine Schublade da, irgendwo. Weißt du, und Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ist das nicht verrückt? Und dann sagt er, am liebsten möchte ich ganz schwach sein. Je weniger du von dir was leistest, desto mehr leistet Gott in deinem Leben. Und der Teufel möchte dich schubladisieren, dass du das machst. Oh Herr, nimm diesen Pfahl aus meinem Fleisch, ich halte es nicht mehr aus. Du kannst viel aushalten. Ich weiß, weißt du, der Mensch ist schon belastbar. Denk an den armen Hiob, was der alles ertragen hat. Wir sind Fertige und Harrende auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ausruhende, die jetzt ausruhen und sagen, oh Herr, mir ist wohl, und dann sind wir wieder dahin Eilende. Wir müssen schnell weg von hier. Wir sind Gelöste und wir sind Gespannte. Wir leben zwischen Spannung und Entspannung. Weißt du, das kannst du nur mit dem Heiligen Geist. Ich will dir helfen zu verstehen. Weißt du, dass du nur jubelst und jauchst, aber dass du auch weinst. Weint mit den Weinenden, lacht mit den Lachenden. Zwischen zwei Welten zu leben, ist ein Kunststück. Das lernst du in keiner Schule, in keiner Gemeinde, das lernst du auf keiner Uni, das lernst du nur, wenn der Heilige Geist die Kontrolle über dein Leben übernimmt. Tut mir leid. Nur dann lernst du, wie Sterbende zu leben und wie Lebende zu sterben. Die Sehnsucht, ich bin immer noch bei Sehnsucht. Sehnsucht ist das Verlangen nach Erfüllung. Nach Erfüllung meiner Grundbedürfnisse, nach meinem Wunschdenken und meinen Träumen und so weiter. Der Mensch ist ein leeres Wesen. Das muss mit irgendetwas gefüllt werden. Weißt du, wir haben Gott verloren. Wir suchen nach Gott, wie der Hirsch schreit nach Wasser. So schreit meine Seele nach dir. Die meisten religiösen Menschen und die meisten Sehnsüchte von religiösen Menschen sind irregeleitet. Sie suchen da irgendwie, die Juden hoffen, wann wirst du Israel aufrichten, die anderen, oder wenn werden die Römer vertrieben und wann wird das passieren, wann werde ich lachen können, wann werde ich heiraten, wann werde ich ein Haus haben, wann werde ich Kinder haben, wann werde ich glücklich sein, wann werde ich wieder gesund werden. Weißt du, das sind irregeleitete Wünsche, Träume. Wer den Herrn hat, hat alles. Paradox, wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes hat, weißt du, der ist wunschlos glücklich, auch wenn er in einer Hütte als Bettler lebt. Wer den Sohn Gottes hat, der kann alles. Und deshalb verstehen wir Paulus, der erzählt, wo der überall war. Lies mal 2. Korinther, was der Mann da alles durchgemacht hat. Und er sagt, und überall bewähren wir uns als Diener Gottes. Und ich kann Schwachheit ertragen, kann Stärke ertragen, kann Frost ertragen, kann Hunger ertragen, kann Durst ertragen, kann Nacktheit ertragen, kann alles ertragen. Aber viele Christen sind irregeleitet, die fangen an zu suchen. Und aus Sehnsucht kommt Sucht. Und wenn ich das nicht finde, dann, wo finde ich das? Kommt in Drogen, mit Tabletten oder Alkohol oder sonst was. Man versucht da, die Sehnsucht in Sucht zu verwandeln. Und deshalb, die süchtigen Menschen, die kann man nicht einfach verdammen und so weiter, sondern die Menschen suchen etwas. Sie suchen in Liebe und Ehre und Glück und kommen beladen und belastet mit Sünden zurück. So hat die Eleonore von Reuss in einem Lied geschrieben. Sie kommen, sie sagt, ich bin durch die Welt gegangen, ich habe die Menschen gesehen. Schau doch die Menschen an, sie suchen in Liebe, in Ehre und Glück und kommen beladen und belastet mit Sünden zurück, weil sie bei Menschen suchen, weil sie in Institutionen suchen, weil sie in, was weiß ich, in welche Werke suchen, aber die suchen nicht in Gott. Sie suchen nicht in Gott. Viele, die suchthaft leben, denen fehlt diese Friede in Gott. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, wahre Gläubige bewältigen ihre Spannungen. Die wissen, was ich hier verliere, das werde ich im Himmel wiederfinden. Was ich hier aufgebe um Jesu Willen, das wird mir hundertfältig wiedergegeben werden. Meine Träume, die ich hier nicht austräumen kann, die werde ich in der Ewigkeit als Realität vor mir sehen. Und wenn die Erlösten nach Hause kommen, ihr Mund wird sein voller Lachen. Die Sehnsucht. Weißt du, wir haben eine unstillbare Sehnsucht nach Gott. Wir leben im verlorenen Paradies. Diese Erde ist ein verlorener Paradies. Wir sind vertrieben. Wir sind nicht hier zu Hause. Das ist nicht unser Heim. Das ist nicht unsere Bleibe. Und wir spüren, wir wissen, bei Gott, das war wunderbar. Früher. Weißt du, wir sehen uns nach dem Kindergarten. Oder wir sehen wieder zurück im Mutterleib. Oh, bei meiner Mama. Dort in ihrem Bauch, da war ich ausgeglichen. Da war ich in Ordnung. Da war die Welt noch in Ordnung. Aber seitdem ich auf meine eigenen Füße stehen muss. Und genau, wenn du zu Gott kommst, da erlebst du die Erlösung. Weißt du, da erlebst du die Befreiung. Da bist du wieder abgedämpft nach allen Seiten. Bei Menschen ist es unmöglich, bei Gott ist aber alles möglich. So wie im Frühjahr die Blume, die sich durch das dunkle Erdreich emporkämpft und hervordrückt, so ist ein Mensch, der einen Lichtstrahl irgendwo gesehen hat und er sagt, ich muss das haben. Das muss ich haben, diesen Frieden Gottes. Und sobald dieses Sonnenlicht weg ist, wird die Pflanze blasser und geht wieder ein. Aber solange sie das Licht sieht, solange sie dem Licht nachstrebt, solange sie die Sehnsucht hat, Gott, er weiß, diese Erde, dieser ganze Pflaster, diese ganze Betonwüste, die bietet mir nicht das, was ich suche. Ich suche mehr. Und im Herbst werfen die Bäume ihre Blätter ab, weil die Sonnenstrahlen immer weniger werden, nicht mehr stark genug sind und so weiter. Aber im Frühjahr kommt wieder das Licht und dann explodiert die ganze Natur. Pass auf, ein paar Tage, da plötzlich knospet, also überall siehst du nur noch Knospen und dann schlagen die Bäume aus. Und ähnlich ist bei uns Menschen auch so. Da plötzlich, sobald die ersten Lichtstrahlen Gottes diese Erde berühren, plötzlich, ja, wachen wir auf, plötzlich werden wir lebendig, plötzlich tut sich was bei mir. Weißt du, plötzlich tut sich in deiner Natur etwas. Plötzlich bist du nicht mehr dieselbe und derselbe, plötzlich schlägst du aus und sagst, oh, happy day. Oh, happy day. Als Jesus in mein Leben kam. Weißt du, plötzlich, so wie ein Kind, plötzlich erlebst du deine Geborgenheit, Zuwendung und so weiter, erlebst du Liebe des Vaters und des Himmels, so wie die Erwachsenen, heranwachsenden Jugendliche, die Suche nach Liebe, nach Geborgenheit, sehnen sich. Da steckt in allen Menschen diese arme Sehnsucht. Nach Liebe, nach Geborgenheit. Aber sobald du dich Gott öffnest, und das Problem ist, viele Menschen öffnen sich Menschen an eine Gemeinde oder eine Religion oder eine Philosophie oder eine Theologie, vergiss das alles. Du musst dich Gott öffnen. Und in dem Maße, wie du dich Gott öffnest, desto mehr Leben kommt in dein Leben hinein. Da kommt Erlösung hinein, kommt Friede hinein. Kannst du das alles verstehen, was alles da los ist mit dir? Was mit dir sich tut? Weißt du, dann brauchst du, wenn du von Gott geliebt bist, wenn du von Gott geliebt bist und weißt, dass Gott dich liebt und dass Gott nicht nur die Liebe ist, sondern dass Gott gerade dich liebt, wenn du das weißt, dann brauchst du doch nicht Anerkennung von Menschen, auch nicht Anerkennung vom Pastor, auch nicht Anerkennung vom Papst. Dann musst du von niemandem eine Anerkennung betteln und bitte, habe ich recht gemacht alles? Nein, du weißt, ich habe Gott recht gemacht und das reicht vollkommen aus. Dann bist du bei ihm gerechtfertigt und nicht in dieser Welt. Und das in diesem Spannungsfeld. Weißt du, dann suchen wir nicht mehr hier und wühlen hier nicht mehr in dieser Welt. Dann haben wir es. Plötzlich geht dir ein Licht auf. Wenn du ihm begegnet bist, dann erlebst du dich, seine Kraft. So wie, der, wie die Pflanze im Frühling. Erlebst du in deinem Herzen einen Frühling. Erlebst du plötzlich etwas, das kann man nicht erklären. Bist begeistert, auch wenn es vielleicht nur für ein paar Minuten. Leider, die Begeisterung vom Himmel ist nur für ein paar Minuten. Ich muss ehrlich sagen. Also ich habe am liebsten gedacht, Herr, das sollte ich immer bleiben. Aber ich muss wieder runter zum Essen. Als ich so im Gott war, im Heiligen Geist, war so gebetet. Ich habe wirklich, als ich erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist und habe gefastet und meine Tür zugemacht, ich war allein für mich. Plötzlich klopft die Mutter, das Essen ist fertig. Ich habe gesagt, Mutti, ist das Essen so wichtig? Ich bin in Gott jetzt. Und sagt, das Essen wird kalt und muss rauskommen wieder. Verstehst du? Plötzlich werde ich zurückgerufen. Aber das war bei den Jüngern auch nicht anders. Das war bei den Jüngern auch nicht anders. Geschwister, wir leben in zwei Welten. Jesus mit seinen Jüngern, Petrus und all diese Heiligen, die sind auf dem Berg. Jesus verklärt sich, die Sonne umstrahlt die Jünger. Und es ist Herrlichkeit hier. Moses, Elia, Jesus. Oh, ich weiß gar nicht. Da geht alles durcheinander. Und Petrus, als er dann so zu sich kommt, Herr, Herr, hier ist gut sein, lass uns Hütten bauen. Und plötzlich ist das Ganze, das ist der Film gerissen. Und plötzlich ist schwarz. Und es sind nur noch Jesus allein. Kein Moses und kein Elia und kein Licht mehr, nur noch Jesus allein. Zurück auf diese Erde. Herr, war das nicht gut? War das nicht wunderbar? Aber weißt du, da hast du etwas, das ist so ein Angeld, eine Anzahlung. Und Geschwister, das ist, was mich immer am Leben gehalten hat. Ich weiß, dass Gott zu mir geredet hat. Ich weiß, dass Gott mich sich offenbart hat. Ich weiß, dass er mir begegnet hat. Ist und dass ich selige Stunden in seine Gegenwart verbracht habe. Und ich weiß, das vergeht alles, was hier jetzt so negativ ist und was nicht so passt und was nicht gut ist und was nicht in Ordnung ist. Das geht alles vorbei. Und dann kommst du vom Berg runter und da schreien schon Dämonen. Du musst vorstellen, du bist gerade vor ein paar Minuten Wolke 7 gewesen, die Herrlichkeit Gottes hat dich umgeben. Herr, hier ist gut sein. Und jetzt kommst du runter und die Teufel schreien. Das ist die Realität des Lebens. Du bist gesegnet im Gottesdienst. Oh, Herr, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Dann klopft dir jemand auf die Schulter und sagt, bitte ruhig. Und da wirst du wieder auf den Teppich geholt. Und jetzt stellt sich raus, hast du was erlebt oder hast du nichts erlebt? Warst du im Fleisch oder warst du im Geist? Weißt du, und wenn du im Geist warst, oh, Bruder, in Ordnung, bin jetzt ganz still, bin ganz normal. Dann kannst du von high auf ganz normal. Da kannst du kannst, weißt du, wenn du ein wahrer Christ bist und wirklich im Heiligen Geist bist, du kannst deine Stimmungen kontrollieren. Du kannst deine Stimmungen kontrollieren. Man kann sagen, ich weine nicht, Herr. Ich weiß, du bist mein Trost, du bist mein Tröster. Ich weiß, es gibt schöne Stunden. Und ich weiß, diese Stunden werden kommen, wiederkommen. Und dann nach einer Weile, irgendwo bist du wieder so ganz tief unten. Also meine Segenstunden habe ich immer dann erlebt, wenn ich ganz tief unten war. Wenn ich ganz tief unten im Loch war. Weißt du, wenn du im Brunnen bist ganz tief im Loch gefallen und nach oben guckst, siehst du sogar am helllichten Tag noch Sterne. Ja, das ist ein Geheimnis. Da siehst du noch Sterne, die Verheißungen Gottes. Und da kriegst du immer die herrlichsten Dinge, wenn du ganz tief unten bist. Aber du musst mit diesen Widersprüchen leben lernen. Bei den Menschen ist es unmöglich, bei Gott ist es aber möglich. Weißt du, am liebsten, Herr, hier ist gut sein, lass mich eine Hütte bauen. Da möchte ich nie mehr nach Hause gehen. Am besten bringe ich mein Bett hier in der Gemeinde und schlaf hier. Denn zu Hause ist der Teufel los. Aber der liebe Gott bringt dich nach Hause, dass die Dämonen schreien und die wissen selbst nicht einmal, warum sie schreien. Das ist das Interessante. Als Jesus, der Gesalbte, runterkommt, weißt du, der Teufel gibt dir lange Zeit Ruhe. Aber du kommst aus der Gegenwart Gottes, dann schreien die Dämonen. Sohn Gottes, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Das war los. Das war die Situation. Weißt du, wir müssen unsere Hochstimmung auch in den Griff bekommen. Weißt du, das sind so Schübe. So diese Hochstimmung, das sind Schübe. Schübe der Freude, Schübe der Herrlichkeit, Schübe der Segnung. Das sind solche Schübe. Weißt du, dann kriegen wir Sehnsucht. Oh Gott, mehr, noch mehr, noch mehr. Wann hat Johannes, der Apostel Johannes, die schöne Offenbarung, diese Vision von Patmos bekommen? Als er dort verbannt war auf der Insel, als er abgeschrieben war, als er sterben sollte, da bekam er die Vision, den Meister hat Jesus gesehen. Da hat Jesus gesehen. Du musst eines begreifen. Sei Realist. Christen sind Realisten. Und nicht mehr irgendwelche Phantasten, dass sie irgendeinem Vater Morgana nachfolgen. Unser Glück hier auf dieser Erde ist nie dauerhaft. Unser Glück ist auf dieser Erde nie dauerhaft. Alles geht vorbei. Die schönste Ehe, die schönste Kindheit, das schönste Glück, die schönste Freude. Weißt du, das ist alles vorbei, nie von Dauer. Immer bleibt irgendwas Unausgeschöpftes, Unerfassbares, irgendwas bleibt zurück. Oh Herr, war das nicht wunderbar, wenn das noch einmal kommen würde? Menschliche Sehnsucht verlangt immer nach mehr und immer noch mehr und immer noch mehr. Verlangt nach Unendlichkeit, das ist menschliche Sehnsucht. Aber der Herr sagt, guck mal, das ist nur ein Geschmack. Du sollst wissen, du sollst Appetit bekommen auf das Ewige, auf das Bleibende, auf das Unendliche. Du sollst Appetit bekommen. Unsere Sehnsucht weist uns immer hinaus auf das Absolute, was noch kommt. Herr, hier ist gut sein. Petrus wusste nachher, bei dem Herrn wird es immer gut sein. Aber jetzt muss ich noch runter. Wir müssen noch Apostel werden. Wir müssen noch die Mission erfüllen. Wir haben noch einen Auftrag für Gott. Wir müssen runter. So wie jene, die irgendwie, weißt du, jemand, der im Jenseits war, im Koma war und wieder zum Leben kam, ach, warum haben mich die Leute immer zurückgeholt? Das war damals so schön. Der musste noch eine Arbeit erledigen. Der muss noch was tun. Der muss sehen, wie seine Tochter geboren wird. Nur jetzt in diesem Fall. Der muss es sehen. Und ja, und dann kannst du kommen. Dann kannst du zu mir gehen. Aber zuerst einmal muss noch was runter. Muss noch die Welt erleben. Und du darfst niemals die Sehnsucht vergessen, wie schön bei einem Heiland ist. Und wahr. Die Sehnsucht ist in uns hineingelegt, so dass wir weiter träumen. Und nicht aufgeben und uns selbst nicht aufgeben. Die Sehnsucht ist eine unzerstörbare Hoffnung. Was du einmal im Geist gesehen hast, bezweifle nicht, wenn Dunkelheit kommt. Was du einmal im Glauben gesehen hast, in der Gegenwart Gottes gesehen hast, bezweifle nicht, wenn Dunkelheit in deinem Leben kommt. Glaube weiter. Das wird gut werden. Und deshalb können wir als Prediger sagen, Kind, es wird gut werden. Es geht alles vorbei. Vergiss die verlorenen Schlachten. Es geht weiter. Wir haben einen Traum. Und dieser Traum ist in uns lebendig durch den Heiligen Geist. Gib deinen Traum nicht auf. Auch wenn jetzt Dinge in deinem Leben passieren, die nicht passieren sollten. Weißt du, Gott hat etwas in uns hineingelegt, dieses Uranfängliche. Von Anfang zu dieses Paradies, dieses Wissen. Oh, in der Abendkühle spricht Gott mit mir. Ich habe mit Gott Gemeinschaft. Und jetzt ist alles nicht mehr da. Jetzt muss ich mich mit den Alltagsgeschäften rumschlagen. Was soll das alles? Lass die Saat aufgehen, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Lass den Hunger in deinem Leben nicht untergehen, den Durst nicht vergehen. Lechze, verlange nach dem Wasser, such die Quelle, bis du ihn gefunden hast, bis du Gott gefunden hast, bis du dieses Unzerstörbare erlebt hast in Gott, was kein Teufel dir nehmen kann, kein Tod dir nehmen kann, was Christus dir gegeben hat, bis du das erlebst. Wir sind hier Suchende. Wenn wir nicht aufpassen, wir werden süchtig. Dann greifen wir zu Drogen, greifen wir zu allem Möglichen. Weißt du, die Sehnsucht ist da, nach Harmonie, nach Geborgenheit und so weiter. Du hörst es leise, diese Stimme des Herzens. Oh Gott, wo bist du? Wo ist der Gott unserer Väter? Wo sind die Verheißungen? Wo ist das Liebe und Gute, was der Herr uns versprochen hat? Wo ist das alles? Wer Gott finden will, der muss mit dem Herzen anfangen, Gott zu suchen. Und das ist die Voraussetzung für jede Gottesbegegnung. Fang an, Gott mit dem Herzen zu suchen, nicht mit dem Kopf. Nicht mit dem Kopf, nicht mit der Vernunft. Gottes Wort sagt, der Prophet Jeremia sagt, suchet mich, so werdet ihr finden. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, lass ich mich von euch finden. Mit ganzem Herzen, nicht mit einem geteilten Herzen oder Dreiviertelherzen, sondern mit ganzem Herzen. Ich lasse mich von euch finden. Und wer sich auf die Suche nach Gott macht, mal aufbricht, ich sag euch eines, du weißt nicht, wo du hingehst. Du weißt nicht, was passiert. Du weißt, das geht wie dem Vater Abraham, der ist mir so groß geworden, der war überall ein Fremdling. Überall fühlte er sich nicht zu Hause. Überall wurde er nicht verstanden. Niemand hat ihn so richtig verstanden. Aber weißt du, er suchte Gott, der Baumeister Gott, weil er suchte diese Stadt. Er war auf der Suche nach Gott. Er ließ es zurück, ohne zu wissen, wohin es geht. Und so geht es allen, die Gott suchen. Gott suchen ist ein riskantes Unternehmen. Weißt du, du musst dich aus, wie Moses, dich auseinandersetzen mit deiner Umgebung. Wir suchen Gott. Und dann schlägst du noch den Falschen. Du bist noch ein Mörder. Ein Verbrecher. Weißt du, auf der Suche nach Gott, die Menschen haben die tollsten Sachen angestellt, die dummsten Sachen, weil sie im Fleisch gesucht haben, bis sie gelernt haben, auf Gottes Heil zu warten. Da sitzt doch der Moses am Busch und plötzlich kommt eine Stimme, Moses, Moses. Wer hat mich gerufen? Wer kennt mich? Der Herr weiß, da, wo du einfach kapitulierst, wo du sagst, jetzt bin ich fertig, jetzt bin ich erledigt, jetzt versteht mich niemand mehr, da ruft dich Gott. Nachdem du mit deiner Umwelt fertig bist, fängt Gott mit seiner Welt an. In diesem Spannungsfeld oder Elia. Weißt du, du kannst nicht fasten dort, ich muss mich verstecken, ich Reformator. Muss mich verstecken am Bach und dann bei der Witwe. Oder Jeremia, er muss mit seiner Vergangenheit brechen und er muss zu einem Volk gehen, deren Sprache er nicht versteht, deren Leute er nicht kennt und auch eigentlich gar nicht kennen will. Weißt du, wir müssen lernen, mit Widersprüchen zu leben. Wenn Gott uns beruft, wenn Gott uns segnet, müssen wir Dinge tun, die gegen unsere Logik sind. Und deshalb verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlass dich auf den Herrn. Oder Paulus, er muss die Unruhe seines Herzens folgen und sagen, ich suche Gott, Herr, wo bist du zu finden? Wer bist du, den ich verfolge? Und dann sagt er, um Himmels Willen, das auch noch, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Du musst vorstellen, kein Wunder, dass er blind geworden ist, das hat ihn umgehauen. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Der dachte vielleicht, dass er ein Phantom verfolgt. Nein, aber es war Jesus, den er verfolgte. Weißt du, wenn wir wir leben alle im Fleisch, zuerst einmal machen wir menschliche Akte, menschliche Handlungen, bis Gott uns einholt. Und dann bringt er das zusammen. Gott ist es, der die ganzen Brüche zusammenbringt. Ich habe euch gestern gesagt, für mich war ein Kunststück, Bruchrechnen zu lernen. Ich habe Nachhilfe bekommen extra, weil ich ein bisschen Schule verpasst habe, weil ich krank war. Und dann habe ich Nachhilfe bekommen und deshalb weiß ich, Bruchrechnen, das wird so und so gemacht. Da kannst du das Unmögliche, da suchst du immer den gemeinsamen größten Nenner oder den kleinsten Nenner. Das war, was meine Nachhilfelehrer das gemacht hat, immer den größten oder den kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen. Und der größte gemeinsame Nenner ist für mich Jesus Christus. Und der kleinste ist auch Jesus Christus. Und da kann ich alle Rechnungen zusammenbringen, egal was dabei rauskommt. Sehnsucht hat viel mit dem Verlangen nach einem Du zu tun. Weißt du, Sehnsucht, ich verlange nach jemand, der mir beisteht, der mich unterstützt, der bei mir ist und so weiter. Und das ist die Sehnsucht, das ist etwas Faszinierendes. Und wenn du weißt, Gott ist bei mir, alle Tage, alle Zeit, das macht dich glücklich. Du bist nicht allein auf dieser Welt. Er schaut nach dir, er kümmert sich um dich, er fragt nach dir. Und Sehnsucht ist der Schrei der Seele, des Menschen, der Schrei, ein stummer Schrei vielleicht bei manchen, manchmal auch ein lauter Schrei bei anderen, weil da irgendwelche Defizite sind. Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und jetzt heißt es, ich muss mich verändern, jetzt muss ich umdenken, jetzt muss ich die Suche aufgeben, jetzt muss ich warten, bis mich jemand besucht, der Ananias, und der mir dann die Wahrheit sagt, wo es lang geht. Weißt du, Suche und Besuchen, da besucht dich plötzlich jemand, jemand klopft bei dir an und sagt, du, ich habe gerade gebetet und der Herr hat mir gesagt, ich soll das und das dir sagen. Ist das nicht überwältigend? Bei Menschen ist es unmöglich, aber Gott kann Engel schicken, wenn es sein muss, aber er schickt manchmal auch Bengel. Auch Menschen, wo du sagst, also von dem oder von die, lass ich mir nichts sagen. Aber gerade die haben dir was zu sagen. Leute, die du ablehnst, die haben eine Botschaft für dich. Die musst du nur kapieren. Weißt du, die Menschen schreien nach Anerkennung. Habe deine Lust an dem Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Ist das nicht Gottes Wort? Wer in Gott ruht, der hat Frieden mit sich selbst. Der weiß, es kommt. Vielleicht muss ich noch 40 Jahre warten, bis es kommt. Moses musste 40 Jahre warten. Oder muss ich vielleicht 20 Jahre warten. Aber weißt du, du kannst warten, du hast Hoffnung. Er hat es verheißen. Und er wird kommen, der Verheißene. Der wird sein Wort erfüllen. Der wird handeln im richtigen Augenblick. Wenn ich reif bin. Himmel, Sehnsucht, ein Loch, ein Schlüsselloch im Himmel. Du hast durchgeguckt, du siehst, der Herr steht vor der Tür. Der Herr hat schon die Türklinke in der Hand. Der Herr wird kommen. Der Herr wird mich nicht hängen lassen. Im letzten Moment wird er eingreifen. Das ist die Sehnsucht. Der Herr wird mich nicht in den Stich lassen. Keiner wird zu Schanden, welcher Gott es hart. Ist so wichtig, dass du dich nicht aufgibst. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, Matthäus 17, Vers 20. Weißt du, der Geist Gottes bringt dein Leben zur Entfaltung. Das sind die Lichtstrahlen. Der Heilige Geist tröste dich. Der Heilige Geist ist ein Beistand. Der Heilige Geist ist ein Helfer. Die Leute, die den Heiligen Geist ablehnen, die lehnen ihr Leben ab. Die wissen gar nicht, was sie vermissen werden eines Tages. Weißt du, wenn es ihnen dreckig geht, schlecht geht, wenn sie in Schwierigkeiten stecken, wer soll es ihnen helfen? Wenn nicht der Heilige Geist, deshalb sagt Jesus, es ist gut, dass ich weggehe, dann kommt der Tröster. Der Heilige Geist, Gott, Jesus, der Vater, sprengt die Grenzen. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Plötzlich ist der Vorhang zerrissen von diesseits und jenseits. Und plötzlich ist alles jenseits und alles diesseits. Verstehst du das, was das Geheimnis ist? Der Vorhang im Tempel zerriss. Und plötzlich weißt du nicht mehr, weißt du, sobald du das Heiligtum betrittst, sobald du die Erde betrittst, weißt du, ich bin im Heiligtum, ich bin bei Gott, im Allerheiligsten, weil es gar keinen Vorhang mehr gibt. Da ist nichts mehr Trennendes. Dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel geschieht. Plötzlich fließt das ineinander über. Und dann heißt es, unser Wandel, das ist natürlich für die Erde gemeint, unser Wandel ist im Himmel. Dann lebst du in einer ganz anderen Dimension, in einer ganz anderen Welt, bist erstaunt, dass es geht. Du begreifst das Unbegreifliche. Du kannst mit zwei Welten mit einmal zusammenleben. Du sagst, wie soll das möglich sein? Bei Gott ist es unmöglich. Und der Herr ist mein Hirte und ich fürchte kein Unglück. Kein Unglück. Weißt du, die Welt ist voller Unglücke. Kein Unglück, denn du bist bei mir. Mit Gott kannst du das Unmöglichste verkraften. Da kannst du hier warten und hoffen und glauben, vertrauen, nicht sehen. Du hast mal was gesehen, das reicht dir vollkommen aus. Du hast das Angeld, den Erstgeburtssegen. Du weißt, mir steht es zu und ich werde es ererben. Gott hat es verheißen. Und mit Gott kannst du das, was niemand mehr kann. Mit Gott kannst du und schaffst du das, was niemand mehr schafft. Mit Gott kannst du jede Situation hinnehmen, jede Situation akzeptieren. Geschwister, das ist das Große, das Gewaltige. Du kannst mit Gott alles akzeptieren. Alles hinnehmen. Kannst geduldig warten, ohne dich zu beschweren, Herr, wie lange noch. Kannst mit allem zufrieden sein. Kannst alles vergeben. Kannst demütig sein. Kannst sagen, ja, komm, das Beste kommt noch. Das Reich Gottes kommt noch. Das Reich Gottes ist unterwegs. Du kannst bescheiden bleiben. Du kannst dem Willen Gottes zustimmen. Weißt du, wenn der Heilige Geist da ist, kannst du sagen, jawohl, ich warte jetzt noch, Ich bin bestellt und ich warte auf den Zug. Der Zug wird kommen, wenn nicht dieser, dann der andere. Der Herr holt mich. Du findest Sinn in deinem Leben, kannst Selbstkontrolle ausüben. Weißt du, das Schlimmste ist, wenn du wartest und der Zug ist nicht da und du sagst, wo bleibt denn? Weißt du, schon 10 Minuten, dann musst du, kannst du schon bei der Eisenbahn dich Beschwerde einlegen. Aber stell dir mal vor, du musst manchmal einen ganzen Tag warten, ein ganzes Jahr warten, ganze Woche warten. Wo bleibt er denn? Aber der Herr hat es versprochen, ich werde kommen. Du kannst getrost in die Zukunft schauen, weil du das Ziel schon hinten gesehen hast. Du weißt, mein Erlöser lebt. Du siehst die ersten Lichtstrahlen. Der Sommer kommt, der Frühling kommt. Und plötzlich priest du, Halleluja, der Herr ist da, der Herr ist nahe. Der Herr hat die Türklinke schon in der Hand. Du hast schon durchs Schlüsselloch geguckt. Und das ist ein Segen, durchs Schlüsselloch gucken. Spionieren. Und die Erlebnisse, die du mit Gott ständig in deinem Leben machst, sind nichts anderes wie Spionageakte. Du spionierst. Oh, der Herr hat mich lieb. Der Herr hat mich, der Herr trägt mich. Herr, hier ist gut sein. Ich bleibe hier. Ich möchte Mut machen. Sammle diese Erlebnisse, schreib die jetzt hier auf. Weißt du, wir vergessen die Taten Gottes. In einem Psalm heißt es, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir deine Sünden vergeben hat. Der deine Gebrechen geheilt hat, der dich mit Gnade gekrönt hat, der dich wieder aufgemöbelt hat, der dir wieder Mut gegeben hat. Vergiss nicht, was er dir getan hat. Wir Menschen sind so vergesslich. Wir vergessen nicht, was die Leute uns als Böses getan haben, aber wir vergessen das Gute. Vergiss das Gute nicht, was Gott dir getan hat. Aus wie viel Schlamassel hat er dir rausgeholfen? Wie hat er dich durchgetragen? Hat tagtäglich Kraft gegeben, dass du aufstehen kannst, deine Arbeit tun kannst, deine Straße ziehen kannst und wieder nach Hause gehen kannst. Wie viel Gnade hat Gott dir walten lassen, dass du noch nicht gestorben bist? Andere sind in deinem Alter schon alle verschimmelt und verfault und von Würmern gefressen oder schon zu Asche geworden. Ja, musst du vorstellen. Ja, du lachst. Hier im Krematorium, da wurde mal eine, da war ich auf dem Friedhof, musste Beerdigung machen, da wurde die Urne, weil noch eine andere Urne auch da reinkommen sollte. Du, da waren lauter Spinngewebe, lauter Würmer, lauter Zeugs bei dieser alten Urne, obwohl die schon ein paar Jahre dort stand. Habe ich gedacht, liebe Zeit, möchte ich auch so beerdigt werden? Aber ich weiß, das ist nur das Kleid, das Gewand, das andere ist bei Gott. Wenn wir diese Erde verlassen, das, meine Klamotten lasse ich hier. Und das, was Gott ist, was Seele ist, was Geist ist, was geht zum Vater, da wird wieder das alles vereint. Versteht ihr Geheimnisse? Also mir hat es geholfen, sehr viel geholfen, zu verstehen, ich lebe in einem Spannungsfeld. Spannung, Entspannung, Spannung, Entspannung, Spannung, Entspannung, Spannung, Entspannung. Das ist das ganze Leben. Wenn du das gelernt hast, auch im Geistlichen, nicht nur im Körperlichen, auch wenn du das im Seelischen gelernt hast, hast du sehr viel gelernt heute Morgen. Gott segne dich, Gott schütze dich und Gott sei bei dir. Lass uns aufstehen und wir wollen ein Lied singen und Gott loben und preisen und ihn anbeten. Wir lieben den Herrn und wenn du den Herrn liebst, preis ihn von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Gott will gepriesen werden, auch wenn du nichts siehst und nichts spürst und nichts erlebst und nichts empfindest. Ehre den Herrn, rühme den Herrn, erhebe den Herrn. Weißt du, je mehr du dich mit Gott beschäftigst, desto weniger kann sich der Teufel, der alte Mensch, dein Fleisch, sich mit dir beschäftigen. Das ist eine große Wahrheit. Je mehr du dich mit dem Herrn beschäftigst, beschäftige dich viel mit Gott. Das ist im Spannungsfeld. Und das ärgert den Teufel, wenn du dich mit Gott beschäftigst. Das ärgert ihn. Du bist der höchste Herr.